FC Tickenphilosophen. Der Talk rund um den ersten FC Köln. Mit Ralf Friedrichs, Julian Witzel und exklusiven Gästen.
Hallo und herzlich willkommen bei den FC Tickenphilosophen. Der Ball rollt endlich wieder. Wir haben hier 8 Wochen sozusagen ihr Vorbereitungen gehabt mit Talks, die interessant waren, ganz klar, ohne Zweifel. Aber Mensch, wir wollen doch über den Fußball reden. Und der FC hat gewonnen. Wir sind nur noch oder ein Sieg weiter jetzt Richtung Pokalfinale. Über die Art und Weise werden wir natürlich heute zu sprechen haben. Und da freue ich mich ganz besonders, dass vom Fachblatt Kicker wieder jemand da ist, unser Jim Decker. Jim, herzlich willkommen.
Immer eine Freude.
Ja, wir freuen uns auch. Mit wir meine ich natürlich meine Wenigkeit und natürlich einen unserer wichtigsten Mitarbeiter hier, wenn nicht der wichtigste, weil er kann es wunderbar analysieren und ob du es richtig machst, aber das richtig macht, kannst du dann einschätzen. Ich bin froh, dass er da ist. Julian Witzel, herzlich willkommen.
Ja, Tag zusammen und auch schön, dass du da bist,
ja, Herr Friedrichs. Ja, danke schön.
Wir beurteilen beide auch, ob er das richtig macht.
Ja, genau. Und hinterher müsst ihr beurteilen, ob wir da überhaupt hier Quatsch geredet haben oder ob wir einigermaßen nah dran waren. Wir versuchen es jedenfalls. Und ich denke, da legen wir sofort los. Das Spiel des ersten FC Köln in Regensburg und der FC hat ausnahmsweise mal in Regensburg gewonnen. Deine ersten Erkenntnisse, sozusagen deine Überschrift und deine Einstellung zum Spiel.
Ja, also so richtig doll war es nicht, ne? 96 Minuten. haben sie auch dann selber irgendwie erkannt. Der Trainer hat, glaube ich, mehr gesagt, mehr als ein gutes Gefühl können wir nicht mitnehmen. Das war schon eine ziemlich nüchterne Analyse, fand ich, für so ein erstes Pokalspiel von einem Bundesliga-Aufsteiger gegen einen Zweitliga-Absteiger. Also die trennen ja nun mal ganz, ganz viel dann doch jetzt irgendwie inzwischen. Und dann so wenig, gerade offensiv vom FC, also ich glaube 17 Torschüsse standen dann zwar, aber der Expected Goals-Wert unter 1 bei 0,97 finde ich dann schon doch dürftig gegen Jahn Regensburg. So viel Historie damit ausscheiden im Pokal und Ligaspielen, nach denen es große Knalle gibt, dann auch gibt. Haben wir uns alle irgendwie, glaube ich, mehr erhofft und vor allem auch der Trainer. Das hat er ja dann raushängen lassen.
Ja, das hat man, glaube ich, gehört. Und wie siehst du es jetzt gerade? Wir haben ja letzte Woche noch zusammen gesprochen nach der Gala gegen Bergamo, wo wir alle gesagt haben, ja, das war aber nur ein Testspiel. Ja, und das war dann halt da wieder was anderes, ne?
Ja, klar, es war was anderes, aber ich bin jetzt nicht komplett überrascht, dass es ein anderes Spiel war. Natürlich schon ob des engen Ausgangs, aber mir war schon relativ klar, dass es zäh wird, weil Bergamo hat sich ja nicht hinten reingestellt. Gut, Bergamo hat einfach gar nichts gemacht. Das war natürlich die andere Alternative, aber das muss man sich ja nur umgucken, wie die anderen sich schwer getan haben. Selbst gestern Abend nochmal, übrigens auch der BVB, der Champions League-Finalist von 24 gegen Drittligisten. Ne? Also man muss das alles in Relation sehen und so. Spätestens heute habe ich schon den Gedanken, Hauptsache weiter. Und dann ist es ehrlicherweise gar nicht verkehrt, so weiterzukommen, als vielleicht sogar 2-0 zu gewinnen.
Ja, das sagen
von der, viele. Von der Signalwirkung her. Aber gut, das kann natürlich auch wieder so ein bisschen sehr viel Laberei sein. Aber trotzdem, insgesamt hat man das Ding gezogen. Aber die Spieler haben sich schon sehr angefühlt nach zweite Liga letzte Saison. Ne?
Es war sogar kein großer Unterschied zu spüren, obwohl du 6 Neue in der Stammelf hattest. Ne? Kein Riesenunterschied zu spüren zum, ich nenne jetzt mal den alten FC. Auf der anderen Seite, also, wie es mir gegangen ist, sage ich ganz offen, ich hatte eigentlich nie Zweifel bis zur 91., 92. Minute. Da dachte ich, Junge, jetzt wird es aber Zeit. Ne? Also ich hatte irgendwie immer das Gefühl...
Du bist aber auch ein Grundoptimist. Ne?
Ja, also, normalerweise
bin ich ja... Wenn die so spielen wie letzte Saison, hättest du ja große Zweifel haben müssen.
Eher, ne? Weil ich habe einfach an die Mannschaft geglaubt, weil du siehst ja, dass da mehr Qualität gekommen ist. Du siehst, dass du mehr Breite hast. Da werden wir sicher auch noch drüber reden, weil am Ende hat ja die Bank das Spiel gedreht. Ne? So, auch wenn Martel von Anfang an gespielt hat.
Ja, Bank in Kombination, auch. Bank in Kombination aber, mit beiden.
Ja, genau. Aber die Bank hat eine entscheidende Rolle gespielt, ne? Würde ich mal behaupten. Aber fangen wir doch generell mal mit der Aufstellung an. Hat euch irgendwas gewundert? Wenn ja, was? Also der Torwart oder was anderes?
Also der Torhüter war ja vorher kommuniziert. Ich glaube, dass das auch im Rahmen eines cleveren Erwartungsmanagements mit den Torhütern, die scheinen sich ja irgendwie ganz gut zu verstehen, Schwäbe und Zieler. Dann zu sagen, Zieler, Weltmeister, Top zweitbester Torhüter, glaube ich, der letzten Zweitligasaison, ne, der darf dann den Pokaltorhüter hinter der Nummer 1 machen. Ich meine, Thieler ist auch Vizekapitän, also das hat mich irgendwie gar nicht gewundert. Das fand ich eher gut gelöst, gut gemanagt. Und sonst von der Startelf, das hat sich ja so ein bisschen rauskristallisiert, wer dann da spielt. Ache hätte man vielleicht erwarten können vorne im Sturm. Gerade gegen so einen Gegner, wo man vielleicht nicht eher so auf schwimmende Stürmer auf den ersten Blick vielleicht setzt. Aber ja, also richtig gewundert hat mich eigentlich nichts.
Also vielleicht schon. Ja. Also allein, dass Thielmann nach dieser Vorbereitung auf der Bank sitzt, hat mich gewundert. Und auch wenn sich das nicht angedeutet hat, er hat eigentlich so argumentiert, dass eigentlich auch ein El Mala hätte spielen müssen. Weil er hatte gesagt, wir brauchen Leute, die auf engem Raum was kreieren können. Da war mir auch relativ klar, dass Walsch mitspielt. Aber ich hätte dann auch El Mala von Anfang an gesehen, ehrlicherweise, weil eigentlich relativ klar war, wie die Ausrichtung der Regensburger sein wird. Ja, und da hast du ja nachher im Laufe des Spiels auch gesehen, dass er mit engem Raum und im 1 gegen 1 viel auslösen kann und andere Leute oder andere Offensivleute brauchen eher so die Breite und die Tiefe. Auch so ein Bülter, auch so ein, eigentlich auch ein Meiner, Kaminski, ja, kann eigentlich beides, war aber hat einfach ein schlechtes Spiel gemacht. Mhm. Deswegen, das hat mich schon so ein bisschen überrascht. Und gut, dass Scheng, wie du ihn ja jetzt letztes Mal genannt hast, de Scheng, dass der direkt in der Startelf steht, der hätte ich jetzt auch eher mit Kraus noch gerechnet nach 3-4 Trainingseinheiten. Aber ja, gut. Ja.
Ja, ich war auch überrascht. Also das war meine Überraschung, dass Eskacar, ne, dass der den Sprung direkt geschafft hat in die, also die Stammelf nicht, aber in die an die erste Elf.
Gibt ja keine Stammelf.
Ich bin lernwillig, Herr Kwasniok. Also nein, aber das war eine Überraschung. Also wie hat er dir gefallen?
Fand ich passabel. Ich meine, auf der PK vorher hatte quasi angekündigt, dass er ein Startelf-Kandidat sein könnte. Von daher hat es mich jetzt nicht aus den Socken gehauen. Mhm. Ich glaube auch, dass er natürlich so ein bisschen, du hast gerade über Saïd El-Mala gesprochen, ich glaube, da war es eine strategische Entscheidung zu sagen, wir werfen den jetzt nicht direkt am Anfang rein in so einem Spiel, sondern benutzen den genau so, dass der irgendwann eingewechselt wird, wenn der Drittligist dann ein bisschen fertig ist, dann kann der vielleicht seine Qualitäten auch nochmal besser ausspielen. Ich finde, das ist auch ausgegangen. Das wird wahrscheinlich so ein bisschen der Plan sein mit ihm. Erstmal jetzt zum Saisonstart, könnte ich mir vorstellen. Ja, und bei beim Schenk, ne? Das geht mir jetzt nicht mehr aus dem Kopf wahrscheinlich.
Alle
sie müssen natürlich da hinkommen, gerade auch in so einem Spiel, die Leute relativ schnell dann in einem Wettbewerbsumfeld zusammenzupressen. Deswegen würde ich vermuten, dass das einfach willkommen war, um dem nochmal da so zu integrieren, wie ne, dass das einfach schneller zusammenwächst. Kann mir dann vorstellen, dass es in der Liga vielleicht dann auch schon wieder anders aussieht.
Ja, ja.
Dass man da dann vielleicht eher auf Kraus setzt.
Zumal er jetzt ja nicht den größten Stress hat in dieser Partie, muss man sagen. Also mir ist er ehrlicherweise überhaupt nicht aufgefallen. Also
Regensburg hat ja nicht gedrückt. Also genau, es war letztendlich eine gute Leistung, vor allem verteidigungsmäßig.
Ne, anderen sind mir aber auch zwei, drei kapitale Böcke im Inneren geblieben und von ihm nicht.
Im negativen Sinne ist es natürlich Hübers dann schon hervorzuheben.
Ja.
Und Schmied hat ihn halt auch einmal umgeholzt, ne, den Hübers. Dadurch hat man Schmied auch mal gesehen, aber ja, das war so ein bisschen Symbolik, ne, die sich ja über den Haufen rennen. Aber
ja, das hat irgendwie zu diesem Spiel dann auch gepasst. Gut, noch eine Überraschung war für mich, trotzdem er eigentlich einer der Leute der Besten in der Vorbereitung war, dass Waldschmidt auf der Neuen gespielt hat.
Ich finde, das hat sich argumentativ aber schon so raus, da konnte man raushören aus der PK, wo Kwasniok sagte, wir brauchen quirligere Leute vorne, die so ein bisschen die Statik aufbrechen können. Da war mir relativ klar, dass Waldschmidt spielt.
Okay. Genau, der Plan ist ja voll aufgegangen, dann zu sagen, wir bringen dann später den Ache, der diese Wuchtigkeit reinbringt.
Wenn das immer so aufgeht in der 96. und 98.
Ja, nein, aber das ist ja letztendlich, steckte der ja natürlich bei beiden Toren mit drin, genau auf diese Art, wo man sagen muss, da war der Gegner morsch und dann hast du die Brechstange nochmal angesetzt.
Aber du kannst natürlich auch so argumentieren, du weißt, dass ganz viele hohe Bälle bei diesem Spiel kommen, dann kannst du den Ache auch von Anfang an bringen. Ne? Also, aber die Flankenqualität war vorher auch absolut unterirdisch, muss man sagen. Es waren ja so viele Stockfehler generell im Spiel und die Flanken, die segelten sonst wohin.
Ja, das hat mich gewundert.
Das war schon wirklich, boah, ich finde, das war schwere Kost. Also kann man nicht anders sagen.
Das ja auch. Also es war, ich meine, ich habe immer in dieses Spiel so versucht, der erste 10-Minuten-Block, ein bisschen zähflüssig, aber sie fuchsen sich so langsam rein. Nach 20 Minuten dachte ich immer noch, langsam fuchsen sie sich wieder raus. Also, wo da ging es eigentlich noch. So ab 25 wurde es dann, Also die blieben harmlos, total harmlos. Ne?
Das und war das ein Kopf voll von Sebulonsen, der war ganz schön. Ne?
Der war ganz gut, aber das war auch wirklich...
Das war wirklich das Einzige, ja.
Lange Zeit, bis Hübers ganz kurz vor der Halbzeit.
Ja, aber das war ja auch... Ja, ja, okay, wenn man muss es als Torannäherung werten, wenn man... Ja,
man war ja die erste, überhaupt einer in
die Richtung. Wenn man die erste Halbzeit sieht und generell waren es ja, Jim sagt ja auch 17 Torschüsse, aber ich glaube aufs Tor gab es ja gar keinen, oder?
Ja. Also in der ersten Halbzeit, glaube ich, gar nicht.
Also es gab irgendwann eine einigermaßen nette Kombination kurz vom 1-0 der Regensburger. Da haben sie mal über 3-4 Stationen mal wirklich kurz gespielt und dann kam Waldschmidt zum Schuss, aber das war so ein harmloser Roller.
Naja, okay.
Aber da hat man kurz mal gesehen, wenn man schnell spielt, auch auf engem Raum, dann kann man die sich schon so ein bisschen zurechtlegen. Und eigentlich war genau ja das, was man auch teilweise in den Testspielen gesehen hat, auch gegen Arnheim oder so, dass man es auf engem Raum schon kann. Also es war jetzt nicht nur Pokal und hast du nicht gesehen, es war halt auch wirklich ein schlechtes Spiel.
Ja.
Aber gut.
Okay, aber dass Thielmann nicht gekommen war, das war dann schon für alle auch ein bisschen überraschend, oder? Hast ja eben schon mal angedeutet. Oder?
Nee, das war ich. Er fand es normal.
Ja, okay. Ja, also, was heißt normal? Ich glaube einfach, dass da...
Sein Gesichtsausdruck.
Also, ich finde einfach, dass vorne relativ viel Personal ist, wo ich jetzt gar nicht sagen könnte, wer da total die Nase vorne hat. Mhm. Und deswegen, ob jetzt der eine oder der andere spielt, also ich glaube, wenn Elmala gespielt hätte und Kaminski nicht, hätte ich mir schon auch gefragt, boah, jetzt der Kaminski hat auch, glaube ich, eigentlich eine ganz gute Vorbereitung gemacht, warum spielt jetzt der Kaminski nicht?
Ja, ja.
So, und wenn der Meiner nicht gespielt hätte, hätte man, glaube ich, gesagt, naja gut, das ist eigentlich jemand, der sich vergangene Saison so zur Säule rauskristallisiert hat, auch übers Sportliche so ein bisschen hinaus, muss man so jemanden nicht drin behalten. Also da ist einfach ganz viel so eng zusammen, deswegen könnte ich jetzt gerade noch gar bei nirgendwem sagen, boah, das wundert mich, dass er spielt oder nicht spielt. Ich glaube, das geht auch dem Trainer, glaube ich, im Übrigen ein bisschen so, da ist einfach viel zusammen.
Ja,
ja. Noch. Ja. Weil in Bezug auf Meiner habe ich schon eine etwas andere Meinung. Das hat sich jetzt auch ein bisschen rauskristallisiert, finde ich, in der Vorbereitung, dass Kwasniok immer so 3-4 Spieler hat, die er so hin und her geschoben hat, die quasi eigentlich nur so als Ersatz da fungieren. Mhm. Also in dem Moment, wo Paccarada gegen Arnheim zum Beispiel den linken Innenverteidiger gespielt hat, wusste ich, der braucht den nicht mehr. Weil in dem Spiel hat Meiner auf dieser Außenposition gespielt. Und das ist definitiv nicht seine ideale Position. Der gehört eigentlich einen weiter nach vorne. Und in der Vorbereitung hat er einen weiter vorne gar nicht mehr gespielt. Und sobald jetzt Obermeier zum Beispiel kommen würde noch und du hast noch Lund da, dann sehe ich für Meiner zum Beispiel schwarz.
Ja, ja.
Also ich glaube...
Richtig empfohlen hat
er. Ziemlich sicher. Also der hat kein einziges Spiel da vorne gespielt auf seiner eigentlichen Position. Und auf der Schiene kannst du ihn in der Bundesliga definitiv nicht bringen.
Ja, bitte, haut nein, euch, prügelt euch.
Ich glaube, ich würde das nicht so klar sehen. Ich würde sagen, der Verlierer ist, wenn Obermeier kommen würde, wo ich glaube, dass es nicht so ist, dass er kommen wäre, glaube ich, Paccarada.
Das hatten wir aber letzte Woche schon gesagt, mit Erich Rutemöller, auch nochmal gerne reinhören.
Ja, gerne, ja.
Weiter. Plus mit nein, also, und ja, also ich glaube nicht, dass... Aber da kann man sich auch täuschen. Sowas kann sich ja im Saisonverlauf auch noch ein bisschen rauskristallisieren. Vielleicht hat der Trainer da auch bislang eher so ein Gefühl, was sich da noch bestärkt oder so.
Aber ich glaube, er hätte Schwierigkeiten, erstmal in der ersten Elf zu landen. Bin ich mir relativ sicher.
Meiner?
Ja.
Ja, okay. Er hat jetzt auch nicht unbedingt Argumente geliefert.
Muss man sagen. Aber das ist auch kein passendes Spiel für ihn. Weil, wie gesagt, du musst ja als Schienenspieler musst ja noch mehr die Tiefe bespielen. Und wenn die eh hinten drin stehen, wo soll er denn noch hinlaufen? Also hinter den Außenstürmer, der auch noch da ist. Also... Und das ist ja kein Typ, der jetzt komplett was kreiert, in die Mitte zieht und selber mal abschließt oder so. Das ist ja überhaupt nicht seine Stärke.
Also wenn die Länderspielpause kommt und 3 Partien gemacht sind, ich glaube, dann kann man viel eher sehen, wie es mit ihm geht, weil dann hat man Partien gespielt, wo man auf diese Räume, die du ja angesprochen hast, vorne hoffen kann. Also gegen Mainz, Freiburg, was ist das letzte noch? Kommt noch was?
Wolfsburg,
genau. Das sind, glaube ich, 3 klassische Spiele, wo man nicht völlig chancenlos abgeschlagen ist, glaube ich, und wo man vielleicht so ein bisschen vorne diese Räume bekommen könnte und wo man dann sehen kann, okay, kann er diesen Sprung machen, jetzt doch nochmal in der Bundesliga sich zu einer Säule zu entwickeln oder halt eben doch nicht.
Ich glaube, wir werden aber dieses Jahr generell viele Wechselspiele sehen, weil wir einfach so viele Optionen auf einmal haben. Das haben wir ja letzte Woche auch besprochen. Das kennen wir ja gar nicht mehr in Köln, ne? Dass du auf einmal im Prinzip eine Bank hast, wo du sagst, da kann ich was nachlegen. Und das kann mal der eine, mal der andere sein. Du hast es ja eben schon erwähnt, ne? So bei der Aufstellung von Waldschmidt hat es sich abgezeichnet, weil der gerade in etwas besserer Verfassung war. Aber du hast immer noch gute andere Leute hinten dran, ne? So ein Thielmann oder so.
Ist halt auch ein weiterer Punkt, ist halt auch, Ache hat außer diese drei Tore gegen Arnheim, wo die Mannschaft von Arnheim ähnlich gespielt hat wie Bergamo zu dem Zeitpunkt schon, also sie waren körperlich platt, ja, hat er auch einfach keine gute Vorbereitung gespielt. Ja, ja. Aber in den Momenten war er natürlich überragend da, weil das war ja nicht nur, also der ist ja nicht zufällig mit dem Kopf irgendwie an den Ball gekommen und der Ball landet beim eigenen Mitspieler, sondern das war jeweils bewusst abgelegt. Aber ja, ja, wie du schon sagst, man kann auf verschiedene Szenarien gut reagieren jetzt, ne?
Ja, ja.
Oder sehr gut. Und letzte Saison hatten wir noch Bammel, wer kommt jetzt rein ab der 60.
Naja, ja, da hast du ein bisschen Angst vor dem Wechsel, ne? Aber ich wollte mal ganz kurz zu Meiner zurück, weil ich will ihn für eine Szene loben, seine beste Szene, und dafür kriegt er gelb, ne? Also er hat den Ball wirklich gut geholt, ne? Und aber, ich meine, es war Schiedsrichter Dingert, der war in Normalform, also unterirdisch, also das, Entschuldigung, also das war einfach eine sehr schlechte Schiedsrichterleistung, fand ich. Ich will es einfach mal gesagt haben.
Ja, war durch.
Vielleicht ist auch bei mir der FC-Fan drin, aber... Vielleicht. Nee, gut, dann sag, warum?
Nein, ich habe den jetzt nicht so schlecht wahrgenommen.
Aber die Handspiele? Also das eine...
Das, das erste ist für mich ein klarer Elfer.
Das sind zwei.
Na, ich glaube, beim zweiten steht er außerhalb des 16.
Nein, das sind der erste zählt für zwei.
Ach so, okay. So war das gemeint. Also er stoppt beim ersten den Ball ja klar mit der Hand. Er kontrolliert den Ball ja fast damit, ohne es erst zu wollen, aber dann liegt er halt so kurz sogar drauf, ne?
Ja. Also das war aber nicht nur wegen dieser beiden Handspiele, wobei ich bin bei dir, das zweite Handspiel war vermutlich außerhalb. Es waren auch so die vielen kleinen Szenen, wo er teilweise wirklich immer so sofort die gelbe Karte, zum Beispiel bei Meiner, für eine völlige Fehleinschätzung dieser Situation. Er stand ja eigentlich direkt daneben. Also für mich war es, sorry, eine ganz schwache Leistung. Aber das muss ich leider sagen, das ist mal von Dingert gewöhnt. Also jedenfalls, wenn es gegen den FC geht, dann sehe ich ihn ja meistens nur. Aber gut, der FC war auch nicht gerade doll, also von daher, daran hat es nicht gelegen, dass man lange Zeit hinten dran gelegen hat. Ja, Regensburg hat mit aller Wollust verteidigt, habe ich auch schon gesagt. Die haben eigentlich das gemacht, was man von denen zu erwarten hat. Ne?
Ja, und das hat schon fast gereicht.
Ja, sieht man mal. Ne? Und ein toller Schuss, muss man auch sagen. Allerdings,
Das dürfte man jetzt vielleicht mal doch den Namen Waldschmidt erwähnen. Also wenn du noch schön dirigierst, den Disibulonsen, dass er bitte auf außen verteidigen soll, mhm, und selbst überhaupt nicht mehr darauf achtest, wer den Ball hat, und er mit einer Körpertäuschung, da war doch nicht mal eine richtige Körpertäuschung, er hat sich den Ball einfach zurechtgelegt und dann frei abschließen kann.
Ja.
Er ist halt unfassbar schlecht verteidigt.
Also das war wieder der Waldschmidt, das war nicht der Testspiel-Waldschmidt, das war der Pflichtspiel-Waldschmidt.
Ja, aber das leider war, sorry. Also es war wirklich eine Szene, wo alle viel zu weit hinten standen,
ja,
die rücken alle nicht vor und also ja, da, so ein Tor darfst du meiner Meinung nach nicht kassieren.
Nee.
Also gegen so einen Außenseiter, aber irgendwie eine Standard oder so, okay. Aber so ein Tor ist schon grenzwertig. Wobei natürlich ein schöner Außenriss passt vorher von einem, ja, Kölner Jungen, ne? Kühlwetter.
Ach ja, stimmt, der kommt ja auch.
Ja. Aber ja, trotzdem, das war ganz schlecht verteidigt.
Ja.
Und der Schuss dann war, muss man sagen, war klasse. Also er war super satt ins Eck, ne?
Ja, und dann die Wechsel, die kamen verhältnismäßig spät, war es fast ein bisschen zu spät. Ich meine, im Nachhinein haben wir gewonnen, war es also nicht zu spät, aber...
Ja, Kwasniok hat das ja ein bisschen erklärt, er hatte zur Halbzeit schon überlegt, wollte dann eigentlich wechseln, kurz bevor das Tor kam. Dann hat er gesagt, okay, direkt mit dem Tor quasi wollte er nicht wechseln, dann haben sie diese Trinkpause abgewartet. Letztendlich hat er da Wucht gebracht, das hat ist irgendwie aufgegangen, da ist dann immer schwer was dagegen zu sagen, ist auch rechtzeitig alles gut gegangen. Mhm. Ich bin ein Freund immer davon, nicht so lang bis zum Ende zu warten, weil ich immer denke, oh, da geht einfach so viel Zeit verloren, also wenn du manchmal siehst, ja, es läuft nicht, und ich hab dann immer den Impuls, ein bisschen schneller irgendwie was zu drehen da dran, weil du kannst ja nicht immer hoffen, dass du so knapp, was hast du gesagt, 13 Sekunden, ne? Ja, vorher dann irgendwie noch einen reinmurmelst, das ist schon arg dünn, aber letztendlich ist das aufgegangen und diese Qualität, die er dann natürlich bringen konnte, wo du quasi 4 Stammspieler rausnimmst und 4 Stammspieler reinbringst.
Ja, er hat das auch schön erklärt hinterher, fand ich, war eine sehr schöne Erklärung. Ich bringe einen fürs Herz und Leidenschaft, Thielmann, der andere für die körperliche Wucht, Ache, und er hat für jeden
und den Dribbler,
ja.
Elmaler.
Ja. Ja. Und als Elmaler reinkam, wurde Fußball gespielt.
Lund auch noch für eine Flanke.
Lund, ne? Natürlich, weil er auch...
Flanke zum 2-1.
Genau. Also deswegen, die Spieler, die vorher da waren, haben dann letztendlich die Tore gemacht, aber die Vorbereitung haben die Bankspieler gemacht. Also da kann man ja eigentlich wieder nur froh sein, ne, dass man das genau so, dass es aufgegangen ist.
Ja, dank der Breite im Kader, das hat man jetzt ja schon gesagt, und der unterschiedlichen Qualitäten, die die Spieler mitbringen. Aber ja, ich glaube, in der Liga wechselst du auch früher. Hier kommt schon ein bisschen der Faktor mit dazu, dass man merkt oder schon ein bisschen drauf gesetzt hat, die werden langsam auch müder etc. Aber ist natürlich auf Kante genäht, wenn du so...
Das war sehr auf Kante.
Und ich hatte schon ein etwas unruhigeres Gefühl als du, weil ich habe so vermisst, zumindest so ab der 90. oder eigentlich schon ab der 85. Normalerweise geht so ein Hübers dann zumindest mit nach vorne, aber die waren eigentlich ganz ganz locker noch hinten. Die spielten noch...
Es gab keine Drangfahrer.
Nö, die spielten eigentlich noch einen ganz normalen Aufbau. Also da waren jetzt noch keine, genau, wie du sagst, keine richtige Drangphase zu erkennen. Mhm. Ja, also
du nimmst ja normalerweise irgendwann am Ende die Beine in die Hand und dann drückst du richtig.
Ja,
ne? Und da musst du halt auch
hinten
ein bisschen
nicht.
Was auflösen.
Also wie gesagt, eigentlich genau löst du hinten auf, ja. Bringst mindestens einen Innenverteidiger mit in die Box, aber dann waren teilweise trotzdem noch Angriffe. Da haben sie sich auch einmal relativ schön rausgespielt mit Kainz und ich glaube auch Elmaller und dann stand trotzdem nur einer in der Mitte.
Ja.
Also das fand ich ein bisschen...
Man hat noch nicht die Verzweiflung in ihren Augen gesehen. Nee. Entweder waren sie sich ihrer Sache
entweder,
noch zu sicher.
Genau, entweder pure Arroganz oder...
Wieder ihr Bauern der FC ist zu Gast, ne, sage ich nur. Also diese Einstellung scheint die Mannschaft zu haben, obwohl die meisten nur Englisch reden. Ne. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Kommen wir vielleicht gleich auch nochmal drüber
reden. Natürlich, muss man sagen, keine richtige Drangphase, aber durch Elmaller gab es zumindest direkt drei Torannäherungen, wo man auch gesehen hat, dass er wirklich... mega ist im Dribbling und halt auch wirklich die das Vertrauen in sich selber hat, das zu machen. Ne?
Ja.
Und der hat auch den riesen Vorteil, dem wird es halt keiner übel nehmen, wenn er hängen bleibt. Aber andere versuchen es ja gar nicht erst.
Also er hat, glaube ich, auch den Auftrag gehabt, vermute ich mal, aber ich glaube, das ist sowieso in seiner DNA drin. Ne? So, ich sag mal, ne, durch. Er hat ja wirklich Zug zum Tor sofort entwickelt. Das fand ich total spannend, wie er sofort das Dribbling gesucht hat. Und das war so auffällig im Verhältnis zu dem, was vorher gespielt
direkt
worden war.
Die erste
war.
Aktion an der Außenbahn, wo er ihn eindreht und dann Richtung Regensburger Tor geht. Also es war schon, also macht Spaß, dem zuzusehen, aber wie Jim auch sagt, glaube ich, ist es jetzt. Er tut gut daran, oder quasi auch, ihn jetzt so quasi immer zu bringen, immer wieder mit diesen Teilzeiteinsätzen.
Ja.
Auch in der Bundesliga werden ja die Gegenspieler zumindest ein bisschen müder, dass er da auch wieder seine Räume bekommt und so Möglichkeiten kreieren kann. Ich glaube, das ist mit ihm eine sehr gute Variante.
Ja, wir dürfen, glaube ich, alle gespannt sein auf seine Entwicklung, aber auch natürlich auf die Entwicklung der anderen. Welcher von den Neulingen hat dir denn so am besten gefallen oder ist dir am ehesten aufgefallen so in dem Spiel?
Ich fand Sebulonsen, muss ich sagen, es ist für mich mit der, da stehe ich auch gar nicht alleine da, das sind, glaube ich, ganz viele andere auch der Meinung, das ist so jemand, ich hatte mit einem Kollegen aus Dänemark Kontakt, als sich der Transfer quasi anbahnte und der sagte, der super gilt als super talentiert, Pferdelunge, arbeitet richtig rauf und runter und das hört sich erstmal gut an, aber so richtig was vorstellen kannst du dir dann drunter noch nicht. Ich finde, dass der sich total gut gemacht hat. Ich finde in diesem Spiel jetzt, du hast auch die Kopfballchance angesprochen, das ist jemand, der schon auch den Zug nach vorne irgendwie sucht. Also ich glaube, der hat ja regelmäßig immer diese Torannäherungen und diese offensiven Beteiligungen. Und wenn ich überlege, wie lange die rechte Seite jetzt schon eine Baustelle war, eigentlich ja schon seit der Bundesliga-Abstiegssaison, dann... ja, tut das, glaube ich, sehr, sehr gut, da jemanden zu haben, der das so schließt.
Ja,
erstmal.
Ja.
Ist halt wirklich der nächste, und dadurch ist eigentlich der nächste Transfer von der vergangenen Saison ja brutal hinten dran, weil der hat ja Gazi Begovic im Eiltempo überholt. Und ich finde, der ist auch ganz ungewöhnlich dafür, dass er so ein Schienenspieler ist, weil der eine brutale Physis mit sich bringt, wie du auch sagst. Der geht
ja,
halt.
Das ist eine Maschine, ne?
Der geht halt in diese Mittelstürmerräume und taucht dann auf einmal da auf, wo keiner mit rechnet. Ich weiß jetzt noch nicht, so leichte Bedenken habe ich, wie es mit der Rückwärtsbewegung aussieht in der Bundesliga, wenn er teilweise da vorne rumturnt. Aber also es macht Spaß, finde ich, ihm so zuzusehen und ist auf jeden Fall immer so ein Überraschungseffekt.
Ja. Ja, ich habe so das Gefühl, er hat jetzt sicher nicht sein bestes Spiel gemacht, war aber dabei nicht negativ aufgefallen.
Ja.
Also waren zwei Stockfehler dabei, aber trotzdem, bei dem hast du irgendwie ein ganz gutes Gefühl. Ich hoffe, dass sich das bestätigt und nicht, dass wir am Ende der Saison sagen müssen, Mann, was haben wir da daneben gelegen? Ich hoffe es nicht.
Drago, ne?
Ja, das ist ja sein neuer Spitzname, ne? Oder was? Ne?
Ja.
Wer hat das gesagt? Kwasniok.
Ich glaube, Kwasniok selber, ja.
Ja.
Und, also ein toller Film,
Muskeln oder? Im Gesicht, ne? Oder was? Ne? Also haben wir ja alle, aber bei dem sind sie halt ausgeprägt. Aber okay. Ja, eine Sache würde ich gerne mal ansprechen. So, welche Erkenntnisse gibt ein Spiel gegen einen Drittligisten für die Liga? Weil ich meine, in der Liga werden wir nie Favorit sein. Ne?
Ich fürchte, da halte ich es mit Kwasniok gar keine. Also ich glaube, das wird ganz, ganz anders. Du wirst in der Bundesliga Gegner haben, die auch... 1. FC Köln ist trotz allem jetzt erstmal der Aufsteiger. Alle sind ein bisschen unter Druck gegen den 1. FC Köln. Gerade wenn sie jetzt so wie gegen Mainz, also Mainz vor eigenem Publikum gegen Köln, die können sich jetzt nicht komplett hinten reinstellen. Vermute ich mal, vielleicht machen sie es doch, aber in den meisten Fällen wird das so sein und da wirst du deutlich eine ganz andere Ausgangssituation haben als jetzt in diesem klassischen Favoriten-Underdog-Szenario, was wir jetzt im Pokal hatten. Ich glaube tatsächlich, dass du da relativ wenig einfach mitnehmen kannst, außer vielleicht ein paar Erkenntnisse für dich selber, dass diese Mannschaft Resilienz ist. Ne? Wir haben so schön geschrieben, sie haben sich selber aus dem Schopf aus dem Sumpf gezogen, also irgendwie haben sie das ja noch hingebogen. Das ist eine Qualität, die die Mannschaft zuletzt auch nicht immer gezeigt hat, dass sie einfach mal was hinbiegt. Ja. Das muss man schon sagen. Und das andere natürlich, dass einfach eine ganz andere Kaderbreite da ist, dass du wechseln kannst, dass da Qualität und Wucht kommt. Und alles andere ist, glaube ich, wenig, ehrlich gesagt.
Okay.
Ja, kannst du unterschreiben. Stimme ich zu. Ich glaube, außer mir würde vielleicht maximal Heidenheim einfallen. Ja. Weil selbst St. Pauli spielt mit und auch Fußball, will Fußball spielen. Ist eine Mannschaft, die ähnlich nur über Physis hinten und wenig Fußball kommen würde und vielleicht dem FC sehr viel den Ball gibt, aber ansonsten kannst du da kaum was für die Bundesliga mitnehmen.
Okay.
Ja, also, was heißt kaum was? Doch, das Positive solltest du natürlich mitnehmen.
Das
also
Emotionale, was wir alle angesprochen haben. Genau. Nur, dass du das Ding noch gedreht hast, dass du weißt, du kannst ein Spiel drehen, auch wenn es in dem Fall ein Gegner war, der unterklassig war. Aber
und man muss ja auch sagen, an sich trotzdem die Tore als solche waren jetzt gar keine Gurkendinger. Ne?
Da wollen wir auch nochmal drüber
reden. Also die waren ja jeweils isoliert betrachtet trotzdem nochmal schön herausgespielt. Auch wenn es natürlich, also beim 1-1 sind natürlich 20 Mann da im Strafraum, aber trotzdem dieser Chipball von Johannesson. Ache legt den bewusst ab zu Martel, der wämst den volle Kanne rein.
Der Dropkick des Jahres.
Ja, also. Und der zweite, muss man sagen, Johannesson hat halt, geht erstmal so tief und hat dann komplett die Ruhe nach der Annahme, den Keeper noch zu tunneln. Also es war jetzt nicht so, dass das, wir hatten letzte Saison auch deutlich mehr Gurkentore, die dann irgendwie noch zu Siegen geführt haben, muss man sagen. Also das muss man auch positiv hervorheben, finde ich.
Zumal ja, jetzt kommen wir wieder zu diesem emotionalen Ding. Ich meine, da ist eine neue Mannschaft, die teilweise untereinander sich nur über Englisch verständigen können. Zumindest einige davon, von den neuen. Und wenn dann natürlich dann so ein Gemeinschaftserlebnis, so ein Sieg, das schweißt ja auch zusammen, so ein Erlebnis, das kann schon so gewisse Auswirkungen haben. Oder sind das alles so Profis, dass denen das egal ist?
Ich glaube, ein bisschen beides. Also ich glaube, viel davon ist auch Profis. Ich glaube, denen ist es ehrlich gesagt egal, ob die auf Englisch kommunizieren. Die kennen das.
Ja.
Andererseits ist das trotzdem was, wenn man auswärts dann auch vom FC-Block mal mit denen jubelt. Ich meine, Vorbereitung hin oder her, Trainingslager. Mhm. Die haben jetzt ja noch nie im vollbesetzten Müngersdorfer Stadion gespielt, die Neuen. Wenn du dann mal so einen Funken davon mitbekommst, was das bedeutet, macht das, glaube ich, auch schon was mit erfahrenen Profis. Und ich meine, der eine kam jetzt aus Dänemark, der andere irgendwie aus Italien, aus der zweiten Liga. Mhm. Es ist dann natürlich schon so, dass das vielleicht auch noch was anderes ist, für den 1. FC Köln zu spielen, was so die reine Wucht mit betrifft. Was natürlich nicht heißt, dass die jetzt zu Hause gesessen haben und in Tränen nahe waren. Aber ich glaube schon, dass die dann so ein bisschen merken, okay, hier kommt was.
Kann man so sehen, ne? Und vor allem
auch nur das also wir erzählen ja immer nur von diesem Englisch-Faktor, weil es halt vorher einfach nicht normal war unter Baumgart. Das ist halt so, es ist halt ein internationales Business und das ist in den meisten Kabinen auch gang und gäbe, nur bei Baumgart war es halt nicht so. Deswegen wird das für die jetzt gar keine riesen Umstellung sein für die meisten, außer die länger da sind, die jetzt denken, ach, jetzt wird hier auch Englisch geredet, ne?
Gab's ja letztes Woche mal irgendein Post auf Twitter oder was auch immer oder wie das heute heißt, X, und dass sich da so ein paar Leute untereinander schon beklagt haben, angeblich, ne, so Gerüchte, die da gestreut wurden, hier wird nur noch Englisch gesprochen und überhaupt, ne, so
viele Englischsprechende sind das doch gar nicht, oder?
Ja, ich weiß es nicht, ich kann nur sagen, was letzte Woche mal da so irgendwo gestreut wurde. Ich denke mal, erstens sind es nur Gerüchte, müssen wir jetzt auch nicht.
So im Sinne von auch die Leistungsträger der vergangenen Saison sind ein bisschen hinten dran und fühlen sich nicht genug gewertschätzt. Also
sagen wir mal so, man könnte darauf kommen, dass das vielleicht so ist, dass sich dann so die jetzt aufgestiegen sind, die das letztendlich hergestellt haben, dann sich dann vielleicht irgendwie als fünftes Rad am Wagen fühlen.
Hättet ihr denn den Eindruck, dass man die Leistungsträger der vergangenen Saison auf den Podest stellen muss, also nach der Saison? Hätte ich ehrlich gesagt das Gefühl, was wahrscheinlich auch Thomas Kessler in seinen Planungen hatte, dass die eher ein bisschen Konkurrenz brauchen können.
Ja, viel wichtiger Faktor ist, egal ob sie Leistungsträger waren oder nicht, in erster Linie sind sie auch mit dem Verein abgestiegen. Ja. Das ist der Faktor, der, finde ich, da entscheidend ist, weil durch die Transfersperre oder aufgrund gab es ja nicht diesen Umbruch, den man auf jeden Fall vollzogen hätte nach dem Abstieg. Und deswegen mussten genau die jetzt auch den Karren aus dem Dreck ziehen. Und allerdings haben auch viele von denen vorher bewiesen, dass sie es in der Bundesliga vielleicht nicht können oder es nicht reicht. Und wie du sagst, da hat Kessler dann meiner Meinung nach bisher alles richtig gemacht. Also rein vom Papier. Ich hoffe, es geht jetzt auch auf dem Rasen auf, aber...
Muss nur aufgehen, ne?
Genau, so, es muss aufgehen und es wird ja jetzt nicht die letzte Kaderbewegung sein. Da werden wir bestimmt jetzt gleich noch drüber reden.
Ja, werden wir auch noch drüber
reden. Also, da wird ja noch einiges passieren, glaube ich, sogar bis zum 1. September.
Hast du was gehört? Der Kicker ist doch immer nah dran, ich muss fragen. Wie ist die Situation gerade?
Also die heißeste, in Anführungszeichen, heißeste Geschichte war ja mit Obermeier. Glaube, dass das eine schwierige Geschichte wird. Ralf Kettemann, der Paderborner Trainer, hat ja am Sonntag auch nochmal gesagt, der bleibt hier. Hat dann auch nochmal schön verbale Ohrfeigen in Richtung Lukas Kwasniok verteilt. Paderborn hat kein Interesse, Obermeier abzugeben. Und ich glaube, darüber hinaus, ich weiß nicht, ob der Thomas Kessler da noch eine richtige Granate in der Hinterhand hat. Ich habe eher das Gefühl, eigentlich hat sich jetzt relativ viel getan. Ich wüsste gar nicht, wo noch eine Riesenbaustelle ist, außer vielleicht links auf dieser Außenbahn, wo man dann Obermeier auch irgendwie für geplant hatte. Ob sie da dann noch jemand anderen angreifen, hängt vielleicht auch ein bisschen damit, ob Paccarada dann noch abspringt oder
nicht. Die Abgabeseite entscheidet das vielleicht auch.
Also ich glaube, auf der Abgabeseite wird ja hoffentlich auf jeden Fall was passieren.
Das auf jeden Fall, ja.
Gut, ich glaube, die Alternative zu Obermeier wurde ja jetzt oft Köln gehandelt, aber ich glaube, der wird heute offiziell bei Union Berlin vorgestellt. Ne?
Okay.
Und ja, du hast natürlich recht, die haben ja keinen Druck, die Paderborner, vor allen Dingen, weil sie irgendwie, eigentlich hatten sie ja so einen Ersatzmann auserkoren, Muslia, glaube ich, ne? Und der ist dann zu Düsseldorf gegangen.
Ja.
Also auf jeden Fall bräuchte Paderborn ja selber einen Ersatz und den haben sie jetzt ja auch nicht. Und,
in der Saison.
Genau. Eben, das ist ja auch noch der Faktor, dass die ja schon zwei Spiele auch schon haben in der Liga. Ich würde es mir wünschen, wenn der kommt, weil ich fand den letzte Saison sehr stark. Gut, aber wenn nicht, dann nicht. Aber zumindest trotzdem hat Kwasniok ja auch gesagt, dass der Kader als solcher auch jetzt immer noch deutlich zu voll ist. Und da muss halt was passieren.
Ja, gut, wobei das ja auf der Hand liegt. Also du hast vorne die beiden Stürmer, die noch abgegeben werden sollen, Adamian und Dietz. Mal gucken, ob sich da...
Wobei die jetzt ja offiziell zum U21-Kader zählen.
Ja,
schon,
also
ne?
Die sind ja schon degradiert worden. Ne?
Ja.
Und dann...
Die stören jetzt ja
hast
sogar
noch die zwei Talente gesagt. Tele Kujovic, die verliehen werden sollen. Das ist eigentlich auch... ganz klar und liegt auf der Hand. Dann ist die Frage, ob du noch jemanden abgibst, so wie Paccarada, der eventuell sagt, okay, ich bin hier nicht mehr so gefragt, wie es letzte Saison war, der vielleicht irgendwohin abwandert.
Rondic,
Husinbasic. Rondic, ja, Rondic ist chancenlos, Husinbasic weiß ich gar nicht so richtig, ob es da, wie konkret das ist, dass der natürlich momentan unzufrieden ist, ist klar. Mhm. Andererseits ist das ein Spieler, wo ich sagte, den habe ich eigentlich immer sehr geschätzt vergangene Saison. Ich glaube, dass das...
Ihr werdet euch nicht einig.
Nee, das ist völlig in Ordnung. Wir dürfen auch über Dennis Husinbasic gerne weiter streiten. Die Frage ist natürlich, was für einen Markt so ein Spieler auch hat. Ob das dann jemand ist, wo die Leute... also das ist ja jemand, der vor dem 1. FC Köln nur in der Regionalliga gespielt hat. Das heißt, das ist jetzt wahrscheinlich... Der hat keine ganz große Werbetrommel, sage ich mal.
Ja.
Ich glaube aber schon, dass er
eine Magersache ist ja sehr schnell dann irgendwie in Luft aufgelöst.
Weil er ist halt Nationalspieler und er sieht jetzt da vielleicht auch so ein bisschen seine Fälle schwimmen, weil er jetzt gestern nicht berufen wurde, ebenso übrigens wie Gazi Begovic nicht. Deswegen glaube ich schon, dass er großes Interesse daran hat, gerade in seinem Alter jetzt auf Spielzeit zu kommen. Ich glaube, die Situation wäre ein bisschen eine andere. Das kann man jetzt ungefähr von der Position her vergleichen, wenn Kainz jetzt auf der nicht mitgefahren wäre. Der hätte vielleicht gesagt, okay, ich habe jetzt auch keinen großen Drang mehr nach Veränderungen, ich ziehe das mit durch. Aber ich finde, das Signal, was Kwasniok ausgesendet hat an ihn, war schon relativ klar, weil er das ja schon vorher so angekündigt hat, es werden jetzt harte Entscheidungen kommen und die Leute werden dann auch merken, dass sie sehr hinten dran sind und wenn du dann nicht im Kader stehst, finde ich schon ein krasses Zeichen.
Ist schon ein ziemlich klares Signal. Ne?
Ja.
Aber Gut, die haben natürlich
Spiel. Aber natürlich kann er sich im Laufe der Saison ja auch nochmal reinbeißen. Ist ja, natürlich hat er einen Vertrag beim FC, aber ich glaube, aus seiner Sicht muss er eigentlich daran denken, schnellstmöglich jetzt zu spielen.
Ja. Okay, er hat es ja selbst in den Füßen, nicht in der Hand, sondern in den Füßen. Muss sich übers Training anbieten, aber er hat natürlich knüppelharte Konkurrenz jetzt. Ne? Die ist härter geworden.
Und vor allen Dingen hat er halt die ganze Vorbereitung Zeit gehabt, sich anzubieten. Ne?
Ja, ja.
Und wenn das jetzt dann das erste Ergebnis ist, finde ich es schon schwierig.
Wobei ich so knüppelhart die Konkurrenz gar nicht finde, wenn Kraus hinten spielt, dann müsste sich Johannessen nur verletzen und eine fünfte Gelbe einhandeln oder so, dann bräuchte man... Dann wäre Hüseyin Basic eigentlich, finde ich, relativ schnell schon wieder in der Pole Position. Ich meine, du kannst dann immer rumschieben mit Kainz und so weiter und so fort. Ich finde trotzdem, so überladen ist das zentrale Mittelfeld jetzt nicht unbedingt, dass man sagt, der hat gar keine Chance. Anders als zum Beispiel in der Innenverteidigung, wo sich ja irgendwie, weiß ich nicht, 25 Spieler balgen. Finde ich, da ist zwar mehr Qualität, aber es ist jetzt nicht vollkommen überladen, ne?
Und gerade bei der Innenverteidigung sind, du bist ja, glaube ich, Präsident des Julian Pauli Fanclubs, ne?
Ja, neben Davy Selke, ja.
Neben Davy Selke, ja, wobei der ja auswärtig agiert. Aber ich sag mal, das Thema Laie, steht das noch im Raum? Habt ihr was gehört, dass der Julian vielleicht auch nochmal weg muss?
Also meiner Meinung nach muss er jetzt weg, weil, wie Jim ja sagte, die Konkurrenz ist riesig. Ich glaube, er hat einfach, das ganz Bittere für ihn war jetzt, dass er die Vorbereitung verpasst hat oder die wichtigsten oder größten Teil der Vorbereitung. Ich glaube, sonst wäre er nicht so hinten dran. Und jetzt ist es halt, plus zwei neue Innenverteidiger sind gekommen. Schmid ist jetzt vor ihm, Hübers ist natürlich vor ihm. Ich glaube, also, und ihn kriegst du in Anführungszeichen gut verliehen durch seine letztjährige Hinrunde. Das ist nämlich das Problem, glaube ich, was Telle und Kujovic haben. Du musst auch erstmal Drittligisten finden, die wirklich haben wollen, weil gerade das, was Telle jetzt in der Vorbereitung angeboten hat, war ehrlicherweise sehr, sehr wenig. Und ich glaube, bei Pauli wäre es schon so irgendwie als Signal, wir verlängern jetzt deinen Vertrag und du gehst jetzt in die zweite Liga nach, ich sag jetzt mal Fürth. Da hat's ja immer gut geklappt aus FC-Sicht. Also so diese Kategorie. Und das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und er würde sich da auch durchsetzen. Sein Problem ist einfach im Moment sein Körper, der jetzt im letzten Jahr ja nicht allzu oft mitgespielt hat, ne?
Das ist wirklich schade, weil ich sehe den eigentlich, wenn er fit ist, dann würde ich ihn gar nicht verleihen wollen, ne?
Also mein Kenntnisstand ist, dass Julian Pauli an sich, glaube ich, nicht so ein Fan von der Leihe ist. Es ist zwar irgendwie schwierig, aber mal sehen, wie das dann da ausgeht. Das ist sicherlich für ihn, genau wie du sagst, eine schwierige Sache, ob man dann für so jemanden allerdings einen Zweitligist, ob der sich so sieht. Weißt, ne? Also ja, nein, aber es ist ja die Frage, ob das dann genauso der Schritt ist, wo du von träumst, wenn du letztendlich bei diesem Verein hoch bist und wenn dir eigentlich auch, ich meine, da sind sich ja viele einig, dass das jemand ist, dem die Zukunft gehören kann. Und wenn ich ganz ehrlich bin, also mich hat jetzt sehr überrascht, dass Joel Schmid so sich in Vordergrund gespielt hat, dass es ein Startelf-Kandidat ist. Wir haben eben kurz die Wackler von Timo Hübers angesprochen. Also ich würde da auch nicht alles in Beton gegossen sehen, was in der Innenverteidigung angeht. Bei Raff Vandenberg hieß es, dass das womöglich bis zur Länderspielpause dauert, bis der zum ersten Mal richtig aufläuft. Beim Schenk, wenn wir ganz ehrlich sind, wissen wir gar nicht. Das ist eine totale Wundertüte. Also es ist jetzt nicht so, dass da alles in Stein gemeißelt ist, finde ich, in der Innenverteidigung. Nee, und von daher kann ich zumindest den Gedanken nachvollziehen, zu sagen, na gut, wenn ich halbwegs fit bin, dann kriege ich da vielleicht doch irgendwo meinen Fuß in die Tür.
Ja, also ich sehe aber zu wenig Szenarien, wo er spielen könnte. Also wie du sagst, Schenk ist natürlich eine Wundertüte. Schmid hat aber wirklich eine sehr gute Vorbereitung gespielt. Das haben wir uns ja auch vom Erich Rutemöller auch bestätigen lassen, beziehungsweise ich habe es ihm so ein bisschen reingeredet und er hat gesagt, stimmt. Vandenberg, vielleicht braucht er die Zeit, aber genau. Vandenberg braucht vielleicht noch eine gewisse Zeit, aber für mich ist vollkommen klar, der Typ hat eine Stammplatzgarantie. Also der FC kann es sich nicht erlauben, den drittteuersten Spieler der Geschichte zu kaufen und bis Oktober sagen wir, der braucht noch.
Da bin ich auch wirklich gespannt auf den.
Bei Hübers kann es natürlich sein, dass er ihn auch so ein bisschen schützen wollte, weil er sagt, er überragende Vorbereitung, weil natürlich ist das ein Genickschlag oder Nackenschlag, zumindest wenn du das Kapitänsamt verlierst.
Ja.
Und da gebe ich dir recht.
Komplett verlierst. Nicht mal mehr Vize.
Ja. Genau. Also für mich ist das auch noch Also wenn, ich weiß auch nicht, wenn vielleicht noch irgendein Angebot für den rein flattert, dass der auch wirklich noch die Flatter macht.
Kann durchaus sein, weil ich wollte das gerade, wir haben ja die ganze Vorbereitung darüber gesprochen, über dieses Kapitänsding nach dem Motto, wer wird der Kapitän? Haben wir noch gar nicht bewertet, wie es jetzt gelöst wurde.
Wir haben noch gar nicht gesagt, wer es ist. Vielleicht wissen es manche noch nicht.
Ja, ja gut, die meisten werden es wissen, aber das ist halt Marvin Schwäbe, was ich ja auch getippt hatte, geworden ist, hat mich am Ende selbst überrascht.
Dass du was Richtiges tippst. Ja.
Hast du jetzt gesagt. Nee, ja, nee, ja, es ging klar darum, dass ihr eigentlich gut argumentiert habt, nämlich wegen der Schiedsrichtergeschichte, dass du halt dann, aber dafür hat man ja sozusagen jetzt einen Stellvertreter gefunden. Aber jetzt erstmal, wie fandst du es?
Dass Marvin Schwäbe Kapitän ist, ist, glaube ich, total nachvollziehbar.
Ja.
Ganz kurz überrascht war ich auch über den Stellvertreter Ron-Robert Ziele, aber im nächsten Moment ist mir das auch schon total eingeleuchtet. Ich glaube einfach, dass es der Mannschaft auch gut tut, wenn du solche, sag ich mal, Charaktere hast. Und Zieler ist ja nun mal, es wird immer wieder erwähnt, aber der ist ja halt auch schon Weltmeister geworden.
Ja.
Auch wenn, also da nur dabei gewesen zu sein, ist, glaube ich, schon eine prägende Erfahrung. Jemand, der auch Auslandserfahrung hat und so weiter und so fort. Leuchtet mir total ein. Und dann kommt er darüber hinaus, um auf das zurückzukommen, was du nochmal gesagt hast, der Mannschaftsrat ist ja noch nicht gewählt. Stimmt. Mit der Begründung, die Kwasniok gesagt hat, dass er in der Vergangenheit den schon mal hat wählen lassen. Und dann waren am 1.9. bei Transferschluss, waren plötzlich zwei Leute aus dem Mannschaftsrat wieder weg. Vielleicht ist das ja auch so ein bisschen der Hintergedanke in Sachen Hübers und Kapitänsamt. Denn da hat Kwasniok ja auch ganz klar gesagt, der ist auch, genau wie Martel, auch nicht Teil des Kapitänsamtes geworden, weil die beide auslaufende Verträge haben, ja, und sonst im Oktober wir Journalisten da stehen und sagen, was ist mit dem Kapitän, will der mal verlängern?
Ja.
Also das hängt ja alles schon irgendwie so zusammen und vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass die sich einfach abgesichert haben mit dieser Entscheidung, zu sagen, okay, wir haben Hübers auch so weit die Türe offen, wenn jetzt noch auf dem letzten Drücker ein interessanter Serie A-Club oder so kommt, wo er vielleicht hingehen will, dann hat er einfach diese Möglichkeit offen, ohne dass wir unsere komplette Führungsstruktur über den Haufen werfen wollen. Das passt für mich alles total zusammen. Ich finde das auch total schlüssig, finde das auch gut begründet. Das ist übrigens auch eine Sache, die ich sehr schätze an Lukas Kwasniok. Da kriegst du mal vernünftige Begründungen für Entscheidungen.
Ja.
Ganz offen gesagt, das leuchtet mir von vorne bis hinten, so wie er es gemacht hat, alles total ein.
Das nehmen wir jetzt einfach mal auf. Das
passiert nicht so oft.
Ja, ja, das stimmt.
Ja, ja, also hat Jimmy eigentlich schon alles zu gesagt. Ich frage mich nur, was ist, wenn Martel ausgewechselt wird? Wie schnell wird entschieden, wer der neue Ansprechpartner auf dem Feld ist, vor allen Dingen für den Schiedsrichter? Das finde ich alles ein bisschen
Da wird es eine Hierarchie geben.
Ja, ja, aber wer darf ihn dann anmeckern? Und vielleicht kriegt der Schiri das dann nicht mit und zeigt ihm trotzdem Geld.
Ja.
Aber an sich macht das auch Sinn, vollkommen klar. Hat er auch so begründet, das sind zwei richtige Männer.
Ja, ja.
Zieler
neben
und
den ganzen Kindern.
Schwäbe, genau, so ein bisschen, so ein bisschen die Kita-Leiter. Ne?
Aber Zieler ist natürlich der einzige kölsche Junge im Kader. Das muss man natürlich auch sagen. Also nicht, dass man sich davon was kaufen könnte, aber es ist natürlich auch eine gewisse, sag ich mal, Verbundenheit da.
Ja,
ne?
Ja, Thielmann wird zwar als Kölner gesehen, ist aber gar nicht.
Kommt Trierer. Aus
Trierer, genau. Ja. Ne? Also gut, wird man quasi, hat man quasi eingemeindet jetzt damit. Ne? Aber nein, er ist halt schon sehr lange da und hat auch dieses FC-Herz. Deswegen wird er auch als Kölscher gesehen, aber du hast recht. Zieler ist der Einzige.
Und ihm hat es, glaube ich, auch viel gegeben und bedeutet, dass, also nur ein kleines Off-Topic, dass er jetzt mal einen Sieg mit dem FC eingefahren hat, weil er hat bisher, glaube ich, er hat den nur einmal gespielt damals.
Mainz, ne, glaube ich, ne?
Oh, ich weiß, war es nicht, ich glaube. Er wurde irgendwie irgendwo eingewechselt.
Horn verletzt
und dann kam er so in der 10. Minute rein. Ich weiß aber nicht mehr gegen wen. War es nicht sogar in Hannover? Ich weiß es nicht.
Weißt du was, wir fragen unsere Zuschauer. War es in Mainz oder war es sonst wo? Also schreibt es einfach in die Kommentare. Ihr könnt nichts gewinnen, aber doch, mein Respekt. Also bitte, schreibt es einfach rein.
Ja, auch gut. Aber ja, ist ja auch Wumpe.
Ja.
Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Aber doch, genau, dieses Jubelbild am Ende, dass er auch zur Kurve mitgelaufen ist, beim 2-1 raus und so. Ja. Ist doch schön für ihn auch als Saisonstart. Und er darf dann jetzt auch noch ein paar Spiele machen, weil er ist ja jetzt der offizielle Pokaltorhüter.
Ja, und wenn er Pokalsieger wird, umso schöner, würde ich ihm sehr gönnen. Also dem FC natürlich auch.
Ne? Ja.
Hätten wir alle was von. Aber nun gut, also warten wir mal ab. Ich würde euch natürlich auch gerne mal zu Kwasniocks ersten Pflichtspiel befragen, weil wenn wir die Leistung der Spieler bewerten, müssen wir natürlich auch den Trainer bewerten. Ja, bitte.
Ich finde eine, wie gesagt, nachvollziehbare zumindest Startelf, ob man jetzt den einen oder anderen eher gesehen hätte, das sind, glaube ich, wirklich Nuancen und vielleicht auch ein bisschen Vorlieben. Ich finde, Startelf ist nachvollziehbar gewesen. Wie gesagt, ich hätte gefühlt früher gewechselt, dafür habe ich aber auch eine vernünftige Erklärung bekommen, warum dann erst so spät gewechselt wurde und es ist ja alles gut gegangen. Also Spielmanagement, er hat dann auch nicht gezögert, eben große Veränderungen, zumindest quantitativ vorzunehmen.
Weil das In-Game-Coaching war ja immer ein großes Thema im letzten Jahr.
Ja, natürlich, weil Gerhard Struber natürlich auch ein extrem konservativer Wechsler war, der wirklich nur in absoluten Notfällen mal was vorgenommen oder am liebsten irgendwie alles hätte laufen lassen. Kwasniewski, wie gesagt, hat jetzt Einfluss genommen. Ich fand das absolut befriedigend, jetzt mal mindestens. Ja. Viel mehr jetzt auch nicht, aber zumindest ist ja alles irgendwie in gute Bahnen geendet.
Einwände?
Nee, eigentlich nicht.
Zusätze?
Ja, wir würden natürlich anders reden, wenn das Spiel in der 95. abgepfiffen worden wäre.
Ich glaube auch.
Dann würden wir natürlich alle sagen, zu spät gewechselt, weil man hat ja schon gemerkt, dass ein Wandel reinkam und mich hat es immer noch, also das Einzige, was mich immer noch gestört hat, aber ich weiß noch nicht, ob es, das würde eine Art Vorgabe von ihm gesagt haben, dass er dann am Ende sagt, Hübi, geh mal mit nach vorne, dass du wirklich auch so ein bisschen zeigst, wir holen jetzt die Brechstange raus. Das hat mir schon ein bisschen gefehlt. Mhm. Also es war schon sehr großes Vertrauen in die eigene Stärke, dass er noch ein Tor fällt.
Ja.
Also kann man natürlich jetzt positiv auslegen. Ne?
Also Mayotte hier, ja. Ne? Könnte man jetzt sagen. Aber
und ich finde, dass man hat schon außen gemerkt, dass er sehr zeitweise, wenn er eingeblendet wurde, weil wir waren jetzt ja nicht da, aber dass er schon seine Unzufriedenheit Ausdruck gebracht hat. Ne? Also er hat schon sehr viel gezetert und gemeckert. Also er ist sehr aktiv. Das fällt schon mal auf.
Du hast recht.
Ja, also war Gerhard Struber ja mal mehr, mal weniger.
Also ich hatte sogar noch mit mehr gerechnet. Also es war jetzt nicht, also ich gebe dir recht, er war aktiv, um Gottes Willen. Ne? Er war jetzt nicht wie Struber, der ja doch relativ ruhig war. Aber ich hatte fast noch ein bisschen mehr Baumgart-Vibes erwartet. Ne? Aber gut, das ist am Ende ja egal. Ne? Also
er ist ja auch nicht Baumi, er ist Luki.
Ne? Das hat er ja auch selbst gesagt. Und wenn man genau hinschaut, sieht man es auch.
Ne? Ja, echt? Okay.
Schön. Also das ist jetzt der Sieg, den nimmt man mit. Man ist in der zweiten Runde, dann wird man sehen, wer kommt. Jetzt können wir natürlich uns so langsam, aber sicher das Spiel abhaken und Richtung Mainz schauen. Ne? Und da ist ja gerade richtig was los. Also Heidel ist ja gestern richtig deutlich geworden. Ne? Und ich kann es auch verstehen. Also das kann man anders planen. Ne? Aber für den FC ist ein Vor- und Nachteil, also weil alle drüber reden.
Ich glaube, gar keine Auswirkung. Gar keine Auswirkung. Ist glaube ich, absolut keine Binsenweisheit, dass Fußballprofis lieber spielen als trainieren.
Ja.
Es gibt ja immer mal so legendäre Läufe, auch in der Vergangenheit irgendwie, wie oft Mannschaften spielen können und dann halbwegs sie gut noch durchkommen. Ich glaube, das tut gar nichts zur Sache, zumal der FC ja dann auch am Anfang, relativ am Anfang dieser Belastungszeit steht. Also spielt keine Rolle, glaube ich.
Okay. Ich hätte es halt gern gesehen, wenn Dynamo, und die hatten gestern mehrfach die Chance dazu, unter anderem ein leider erbärmlich geschossener Elfer, wenn sie zumindest die Nachspielzeit noch gezogen hätten. Das hätte mir trotzdem ganz gut gefallen. Ich glaube, das hätte dem Heidel insbesondere auch nicht gefallen.
Nee, nicht so.
Und wenn sie es auch zu sehr zum Thema machen, ist es zumindest kein Nachteil für den FC, glaube ich.
Ja.
Ne?
Ja, stimmt. Also Da kann was dran sein. Übrigens, dieser Elfmeter gibt in der Historie einen Elfmeter, der in Köln geschossen wurde, der ähnlich war. Weißt du, welchen ich meine? Das war bei der WM. Die Schweiz.
Ach so, Schweiz gegen Ukraine.
Ja.
Aber das war auch generell 3-0, drei verschossene Elfer hintereinander, ne?
Richtig. Das war eines der schlechtesten Spiele überhaupt. Also das kann sich Müngersdorf anzugehen.
Ja?
Ja, ja. War nicht hinter dem Tor, wo der Elfmeter war, ne? Okay. Aber der war so schwach. Der war ähnlich. Also.
Ja. Strelle hatte nie viel Erfolg in Köln, würde ich sagen.
Nee. Also irgendwie nicht. Und als Schweizer Nationalspieler auch nicht. Aber das war noch ein kleiner Exkurs, weil er wirklich fast genauso aussah, ne? Also, so schwachen Elfmeter. Aber gut. Soll nicht unser Problem sein. Ja, wie kann der FC denn in Mainz bestehen?
Ein bisschen mehr Kreativität, würde ich sagen, ein bisschen mehr Dynamik. Und dann würde ich sagen, vor allen Dingen das Wichtigste ist, genau diese Resilienz an den Tag legen, sich vielleicht auch nicht davon aus der Ruhe bringen lassen, wenn Mainz da losfährt wie die Feuerwehr und erstmal in Führung geht, Ruhe bewahren. Ich glaube, dass es für die allgemeine Stimmung gut wäre, im ersten Spiel vielleicht auch, je nachdem, wie das verläuft, man weiß es gar nicht, aber erstmal auf Sicherheit zu gehen, sich da bloß nicht mit wehenden Fahnen dann irgendwie loszulegen und dann abschießen zu lassen. Ich glaube, ein bisschen Gedämpftheit tut bei aller Kwasniok-Euphorie dann auch gut. Und dann vielleicht, je nachdem wie es läuft, da irgendwas mitzunehmen, das ist, glaube ich, wäre ein guter Start für den FC. Weil Mainz ist, muss man sagen, nicht mehr ein Team, wo man sagen kann, da muss man jetzt als 1. FC Köln hinfahren und erstmal gewinnen, sondern da kann man auch guten Gewissens erstmal nach Mainz fahren und vielleicht einen Punkt mitnehmen und dann muss man sich nicht schämen. Wenn man irgendwie das schafft, da zu gewinnen, dann ist auch alles gut, aber
dann ist
erstmal mit einer gewissen Ruhe da reingehen wäre, glaube ich, nicht schlecht. Gerade jetzt nach diesem erst sehr unaufgeregten, dann extrem aufgeregten Spiel, da erstmal Ball flach halten, wäre, glaube ich, so, würde ich mir wünschen.
Halt mal bei dir, und zwar, macht ja beim Kicker immer vorher die Aufstellung.
Ja, noch nicht.
Nee, noch nicht.
24 Stunden Zeit nachzudenken.
Ja, wollte gerade sagen. Aber so, was könntest du dir denn vorstellen, Stand heute? Wird er da groß was ändern?
Ich glaube ehrlich gesagt, dass ein bisschen geändert wird. Ich kann mir schon vorstellen, dass Kraus reinrutscht, hinten in diese Dreierkette. Und sonst, wenn ich ganz ehrlich, wüsste ich es gar nicht. Also vielleicht hat sich Lund für die linke Seite auch noch aufgedrängt, gerade mit dem am Ende. El Mala, glaube ich, ist weiterhin eher der Joker. Ich glaube auch, dass vorne diese drei eigentlich ganz gut zusammen harmonieren. Also ich glaube gar nicht, dass da so super viel geändert wird. Ich würde mal sagen, 2-3 Sachen. Torhüter natürlich, ist ja angekündigt. Klar. Also das würde ich jetzt mal vermuten. Aber
ja, wir werden es ja sehen, aber natürlich deine Einschätzung.
Ich glaube, Lund spielt ganz sicher. Also meinte ich ja eben, ich bin mir sehr sicher, dass meiner auf der Schiene in der Bundesliga gar kein Spiel von Anfang an macht, aber kann mich ja gerne täuschen. Und hinten glaube ich auch, dass er jetzt auf Kraus setzt. Und also anstelle von Schengen.
Ja.
Und vorne, ja, vielleicht rückt Thielmann rein, vielleicht auch nicht. Ich glaube aber auch, dass Ache zumindest noch draußen bleiben wird. Und ich glaube auch, dass Waldschmidt, Bülter, Kaminski, es kann auch so bleiben. Und El Mala auf jeden Fall von der Bank wieder so ab der 70. vielleicht diesmal, nicht 75. Ja. oder 65. Und es wäre auf jeden Fall, glaube ich, einfach sehr gut, wenn man mit einem verhältnismäßig ruhigen Spiel aus Kölner Sicht reingeht und irgendwie so ein 1-1 oder so, wäre, glaube ich, für den FC nahezu optimaler Start, weil Mainz wird mit einer riesen Wucht kommen. Die sind jetzt, das ist der Start ihrer Europasaison, zumindest zu Hause, hatten jetzt natürlich dann vorher das Spiel. Also, wie Jim sagt, das ist jetzt nicht so, dass man vor zwei Jahren sind wir noch nach Mainz gefahren und die hätten auch absteigen können, ne? Aber so wendet sich das Blatt halt relativ schnell.
Ja, das haben wir ja schon ein paar Mal erlebt und leider war der FC oft dann eher dabei. Ne? Natürlich darf ich euch jetzt die Tipps abnehmen, ne? Weil wir werden natürlich unser Tippspiel hier, unser internes weiterführen. Ihr dürft natürlich auch tippen in den Kommentaren. Was würdest du denn jetzt riskieren als Tipp?
Ich riskiere, der 1. FC Köln spielt 1-1 in Mainz. Holt einen soliden Punkt.
Das wollte ich auch sagen.
Okay. Wir sind noch nicht fertig, wir haben gleich noch einen Themenpunkt. Ne? Also nicht jetzt wieder ausschalten oder so. Ne? Du bitte.
Ja, eigentlich wollte ich 1-1 sagen, aber dann sage ich 2-2.
2-2. Das ist jetzt der neue Lieblingsname. Ich meine, das lag ja sofort auf der Hand. Das ist ja schon überall anders auch genannt worden. Ne? Also ist ja klar, dass ein Cenk Heiser und...
Nee, ich sag, El Mala macht nach seiner Einwechslung auf jeden Fall noch ein Tor.
Also 2-2 mit Torschütze El Mala. Ja. Ich sage 1-3, der FC gewinnt. Und denke auch, dass El Mala mindestens 1 macht.
Mindestens
1, ja.
Okay.
So, aber jetzt haben wir natürlich noch ein Thema. Wir hatten ja am Freitag, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, hatten wir ja das Vorstandsteam Stobbe hier. Und abends ging es ja dann auch weiter. Dann hatten die ja ihren ersten Dreikampf. Ne? Und jetzt das neue Mitglied, Julian, darf als erstes mal bewerten, was er da so gesehen hat. Und wie jetzt vielleicht die Ausgangslage ist. Hat sich irgendwas verändert nach diesem Dreikampf, nach diesem Fernsehwahlkampf?
Ich glaube, für viele ist vielleicht aus diesem Dreikampf eher ein Zweikampf geworden, wenn man sich das angesehen hat, weil ich finde schon, dass das Team Adenauer jetzt in vielen Punkten etwas unglücklicher agiert hat als die anderen. Und vom Gesamtauftreten einfach nicht so souverän wirkt. Das ist so mein erster Eindruck gewesen.
Ja.
Also ich weiß nicht, wie man das jetzt inhaltlich noch füllen sollte, aber also wir müssen jetzt ja nicht in epischer Breite drüber reden, weil wir hatten ja zwei der drei Teams auch schon hier.
Ja.
Aber ich finde einfach so vom Auftreten her und von der
Art und Weise würde ich schon sagen, glaube ich eher, dass es sich zwischen Team Stobbe und Team Strohmann entscheiden wird.
Ja.
Das habe ich so ein bisschen aus dem Abend mitgenommen.
Die Einschätzung teile ich, damit kann ich ja im Prinzip dann auch aber auch meine Meinung mitteilen, aber ich warne halt davor. Ne? Wenn so ein Stadion voll wird, ist eine ganz andere Gemengelage da, je nachdem, wie die Mitglieder letztendlich aufgestellt sind. Und ich habe das ja erlebt, als ich in Bergheim eine Veranstaltung geleitet habe, wo auch das Team Adenauer da war, was jetzt so ein bisschen als schwächer angesehen wird, wurde da aber fast schon gefeiert, kann man sagen. Ne? Nun, die waren jetzt alleine da und konnten jetzt da sozusagen auch für sich alleine ihr Podium nutzen, ist eine andere Geschichte. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, je nachdem, wie der Fan und letztendlich dann, wie viele Leute da hinkommen und wie sie halt aufgestellt sind, dass es durchaus auch Chancen, Außenseiterchancen für das Adenauer-Team gibt. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Hast du es verfolgt oder?
Also ich verfolge das auch, vielleicht nicht ganz so intensiv wie ihr, aber natürlich verfolge ich das auch, habe da ja auch Austausch mit den verschiedenen Protagonisten.
Ja.
Ich finde die Profile einfach wahnsinnig unterschiedlich von diesen drei Teams. Man muss echt sagen, da kriegt man als FC-Mitglied schon eine Auswahl. Ich finde die allein von der Art, gar nicht mal inhaltlich, aber von der Art unterscheiden die sich einfach total. Mhm. Du hast nicht das Gefühl, es ist egal, wen ich wähle, sondern man weiß schon, okay, die einen sind so, die anderen sind so, die einen sind vielleicht ein bisschen flippiger, die anderen vielleicht ein bisschen ruhiger, die anderen vielleicht ein bisschen bodenständiger. Und das ist erstmal gut. Welche Art dann am besten zum ersten FC Köln passt, der ja per se unheimlich aufgeregt ist, das müssen dann die Mitglieder entscheiden. Ich bin Gott sei Dank keins. Muss da nicht wählen, sondern kann entspannt drüber berichten. Aber ich begrüße das erstmal grundsätzlich, dass da überhaupt sowas jetzt auch wie ein Wahlkampf stattfindet, weil sich da mal an inhaltlichen Themen auch richtig zu reiben und mal vielleicht zu sagen, vielleicht machen wir das jetzt mal anders, als wir das sonst immer gemacht haben. Ist jetzt ja nicht unbedingt eine kölsche Qualität, aber vielleicht gar nicht so schlecht.
Hast du ja jetzt schön gesagt. Können wir vertiefen? Nein, tun wir nicht. Ne?
Ja, aber es ist natürlich, wie er sagt, das ist erstmal schön. Und auch der Abend als solcher, der lief ja ruhig ja. Und sachlich ab. Also es konnte sich ja so jeder präsentieren, wie er auch wirklich ist und darstellen, was man jeweils für Visionen hat oder wo man anpacken will. Deswegen, das war schon sehr gut. Und noch tiefer und inhaltlicher wurde es natürlich bei uns, weil nur klar, das Team Stobbe da war.
Weil nur ein Team da
war. Genau, klar. Und deswegen hört da gerne noch mal rein. Ne?
Ja, also kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Wir haben ja beide Teams jetzt schon da gehabt. Also zwei Teams, nicht alle drei. Da sage ich gleich noch was zu. Das heißt, diese Folgen könnt ihr euch wunderbar noch mal anschauen. Weil ich sag mal, wenn wir hier über das Spiel gegen Regensburg reden, ist das in drei Wochen vielleicht nicht mehr ganz so interessant. Aber gerade diese, das ist natürlich jetzt interessant, aber in drei, vier Wochen reden wir über ganz andere Ergebnisse. Nur über die Bundesliga, aber diese Vorstandsgeschichten, die könnt ihr euch immer ansehen, weil letztendlich ändert sich da ja nichts groß an ihren Einstellungen. Und ja, dementsprechend schaut einfach mal rein. Und das dritte Team, da sind wir oft drauf angesprochen worden, da haben wir noch keinen Termin gefunden. Das ist das Team Strohmann. Das ist noch nicht bei uns aufgetreten. Vielleicht schaffen wir es noch, vielleicht nicht. Aktuell sieht es eher nach nicht aus, aber wer weiß, ist ja noch ein bisschen Zeit bis zur Wahl. Vielleicht ergibt sich noch was. Das wollte ich eigentlich nur noch kurz zu der Sache loswerden. Habe ich da was vergessen?
Nö. Nee.
Ja.
Außer, doch, das, jetzt müssen wir doch mal auf den Freitag zugehen. Zumindest hat das Team Adenauer bei uns nicht erwähnt, dass sie sich vorstellen können, ein Stadion außerhalb Kölns zu bauen.
Stimmt.
Das war irgendwie ein neuer Fakt, der hinzugekommen ist.
Ja, das habe ich tatsächlich bei uns vermisst, jetzt im Nachhinein. Also, ne?
Ja. Wenn man sich mal drüber Gedanken macht. Aber
ist ja auch schon ein paar Wochen her. Ne? Ja. Da hat man sich vielleicht auch noch mal ein paar neue Gedanken gemacht und so ist es halt. Ja, ich glaube, wir sind durch.
Ne? Ich glaube auch.
Aber wir könnten noch mal darauf hinweisen, dass wir natürlich gerne eure Abonnements entgegennehmen, dass ihr weiter uns klickt, teilt und alles tut in der Hinsicht, was man tun kann, weil das hilft uns. Und wir versuchen ja auch weiter aktiv zu bleiben in anderen, allen Richtungen. Wir sind jetzt auch dabei, mit Steady etwas zu machen. Das sagt euch allen was. Das heißt, wir werden wahrscheinlich schon in der nächsten Woche, wenn es denn alles klappt, das muss ja alles eingerichtet werden, euch die Möglichkeit geben, wenn ihr Bock habt, uns mit einem kleinen Betrag zu unterstützen, weil wir wollen ja auch weiter wachsen. Wir wollen das Thema hier am Laufen Laufen halten. Wir wollen weiter so tolle Qualität bieten, die uns der Thorsten Bastian von Next2Brain hier zur Verfügung stellt. Das macht er herausragend gut und dass wir so herausragend, so gestochen scharf rüberkommen. Für den Inhalt ist er nicht verantwortlich. Da müsst ihr uns dann schon für verantwortlich machen, für den Quatsch hätte ich beinahe gesagt, den wir reden oder für das Gute. Aber Technik, das macht er und er macht das herausragend gut mit seinen Leuten. Das wollte ich nur noch mal erwähnen. Ja.
Und ja, ganz wichtig, bis zur nächsten Folge will ich auf jeden Fall mehr als 100 Bewertungen haben bei Spotify, sonst nehmen wir nicht auf.
Okay, ihr habt's gehört, da muss ich nichts hinzufügen. Und noch ein kleines Entschuldigung, heute haben wir, glaube ich, 3 oder 4 Mal einen Gruß aus Nörvenich bekommen. Also das sogenannte Geschwader Bölke fliegt hier öfter mal Begrüßungsrunden. Ich freue mich jedes Mal, wenn sie aus dem Fenster winken, aber es ist ein bisschen laut gewesen. Also bitte seht's uns nach. Ja, an dieser Stelle danke, Jim.
Ich danke.
Ich hoffe, dass wir uns bald dann auch wiedersehen in dieser Runde. Und natürlich auch danke, Julian, für den tollen Talk. Ja, und ja, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Ciao. Ciao. Danke dir.
Ach so. Ja. Ich wollte doch die Kamera lächeln.
Das hast du aber auch souverän gemacht. Ja.
Das waren die FC-Thekenphilosophen mit Ralf Friedrichs und Julian Witze. Abonniert unseren Podcast, bewertet uns und erzählt es weiter. Schaut auch gerne bei unserem YouTube-Kanal vorbei. Bis zur nächsten Folge.